Eben habe ich ausgesucht, es geht im Predigtext heute auch um den Tempel in Jerusalem. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Lukas 19, 41 bis 48. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich hereinbrechen, da werden deine Feinde einen Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner restlos vernichten. Kein Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zu Hilfe gekommen ist. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen, in den heiligen Schriften steht, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte, aber die führenden Priester und Schriftgelehrten und auch die Ältesten des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Doch sie wussten nicht, wie sie vorgehen sollten, denn das ganze Volk war die ganze Zeit bei ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Liebe Gemeinde, das sind zwei ganz außergewöhnliche Begebenheiten im Leben Jesu, an denen uns der Evangelist Lukas teilhaben lässt. Zum ersten und zum einzigen Mal erzählt Lukas, dass Jesus geweint hat. Nie zuvor und auch nie später hat Jesus geweint, nur an dieser einen Stelle, so weit es uns überliefert ist. Und dann wird uns im zweiten Teil eine Begebenheit erzählt, die auch einmalig ist in ihrer Art, weil Jesus dort zum einzigen Mal Gewalt angewendet hat bei der sogenannten Tempelreinigung. Was hat sich damals zugetragen? Lukas berichtet, wie Jesus gemäß der alttestamentlichen Verheißung auf einem Esel in die Stadt nach Jerusalem zieht. Ein Erkennungszeichen für den Gesalbten, für den Gesandten Gottes. Die Menschen breiten ihre Gewänder auf dem Weg aus, dazu Palmenzweige, die sie auf die Straße legen. Und das Volk ruft Jesus zu, gesegnet sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede auf Erden und Herrlichkeit in der Höhe. Die Pharisäer, die selbsternannten Wächter des Gesetzes, sind darüber sehr erbost. Sie fordern Jesus auf, er solle seine Jünger doch gefälligst zum Schweigen bringen. Und dann geht Jesus wahrscheinlich zu Fuß weiter in die Stadt hinein. Er ist nahe an die Stadt herangekommen. Wahrscheinlich steht er auf dem Ölberg und schaut so auf den Berg Zion. Auf dem Berg Zion ist ja die Stadt Jerusalem gelegen. Dann schaut sich Jesus die Stadt Jerusalem an. Er hat aber keinen Blick für das Leben der Stadt und für die Schönheit der Stadt. Jesus sieht etwas völlig anderes als die Menschen um ihn herum. Er sieht die Stadt in Schutt und Asche liegen. Und dann stürzen ihm Tränen aus den Augen. Jesus weint. Fassungslos schauen ihn seine Jünger an. Eben haben sie ihm doch noch zugejubelt. Du bist der König, du bist der Messias. Frieden und Heil sollen einziehen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Lasst uns frohlocken. Und jetzt weint Jesus, ihr Herr und Meister. Selten haben sie ihn so schreckliche Dinge reden hören, wie er nun unter Tränen hervorbringt, wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, du Stadt Jerusalem. Wahrscheinlich spielt Jesus hier auf den Namen der Stadt Jerusalem an. Jerusalem kann man übersetzen so als Schauen oder Anschauen des Friedens, Jerusalem. Schauen des Friedens. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen, sagt Jesus weiter, denn es wird eine Zeit über dich hereinbrechen, da werden deine Feinde einen Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten, sie werden dich umzingeln und von allen Seiten einschließen und dich und deine Bewohner werden restlos vernichtet. Keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem der Gott zu Hilfe gekommen ist. Die Stadt Jerusalem hat davon nichts bemerkt, noch begriffen, wie nah ihr der eigentliche Friedefürst gekommen ist. Und so kommt es dann 10 Jahrzehnte später zu all dem, was Jesus in seiner Vision vorausgesehen hat. Es ist tatsächlich kein Stein auf dem anderen geblieben, weil sie den nicht erkannt haben, der ihnen wirklichen Frieden hätte geben können. Eine Stelle, die kann man nicht so ohne weiteres übergehen. Denn mit diesem Satz, du Jerusalem hast die Zeit der Gnade nicht erkannt, da öffnet uns Jesus ja so einen Blick hinein in die Heilsgeschichte oder den Heilsplan Gottes mit der Welt. Was wäre gewesen, wenn die Stadt Jerusalem Jesus damals anerkannt hätte, ihn als Friedensbringer Gottes erkannt hätte? Was wäre mit uns, wenn Jerusalem mit seinem Tempel bis heute, auf den heutigen Tag noch stehen würde? Was wäre, wenn es das Kreuz Jesu nie gegeben hätte? Musste nicht all das Schreckliche geschehen, damit auch wir in Jesus erlöste Menschen und Kinder Gottes sein können? So sagt es zumindest der Römerbrief. Wir haben die Barmherzigkeit Gottes erlangt durch den Unglauben, den Ungehorsam Israels. Darum gibt es im Kirchenkalender tatsächlich einen Gedenktag zur Zerstörung des Tempels Israel, weil die Christenheit nicht vergessen darf, welchen harten Weg Israel gehen musste und vielleicht sogar noch gehen muss, damit wir gerettet werden. Und wir wollen nicht vergessen, dass auch Israel das Erbarmen Gottes finden soll, sagt es Paulus ebenfalls im Römerbrief. Alle hat Gott unter den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Wir gehen zurück zu unserem Predigttext. Jesus weint über die Stadt Jerusalem und über das bevorstehende Schicksal. Und wenn ich an uns Menschen denke, an unser Verhaltensrepertoire, dann wird mir in diesem Zusammenhang bewusst, wie schnell wir oft dabei sind, moralisch zu urteilen und zu reagieren. Wenn du dich so und so verhältst, dann wird Unglück über dich kommen. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du dein Verhalten nicht änderst. Ich hab's dir ja vorher gesagt, dass es so kommen musste. Bei Jesus klingt das anders. Jesus belehrt nicht, er mahnt nicht, er klagt nicht, er droht auch nicht, so wie wir das manchmal tun, sondern Jesus weint über das Schicksal der Stadt. Wie ist es mit uns? Können wir noch weinen über Unheil, über Ungerechtigkeit, über Gottlosigkeit, Friedlosigkeit? Oder haben wir Weinen und Traurigkeit über das Unheil von Menschen aus unserer Gefühlswelt gestrichen? Ja, wir sind schnell dabei zu ermahnen und zu belehren, zu klagen, oft auch zu drohen. Jesus aber weint. Jesus macht der Stadt keinen Vorwurf, er liebt sie doch. Und deshalb weint er. Er liebt sie so sehr, dass er sich trotz der Ausweglosigkeit nicht von ihr abwendet. Ist es nicht so, man möchte dem Jesus doch vor den Toren der Stadt Jerusalem sagen, es ist hoffnungslos, du weißt doch, was passiert, kehr um, die Stadt ist verloren. Jesus wendet sich aber nicht ab, sondern im Gegenteil, er begibt sich mitten in das Zentrum der Stadt, nämlich in den Tempel. Und als Jesus dann im Tempel ankommt, dann wühlt es ihn innerlich noch mehr auf. Und nun lernen die Jünger noch eine andere, bisher nicht gekannte Seite an Jesus kennen. Jesus geht in das zentrale Heiligtum des Volkes Israel, des Gottesvolkes, also in den Tempel. Und dann beginnt er, die Händler und die Geldwechsler hinauszutreiben. Müsst ihr euch so vorstellen, dass der Tumult sich nicht abgespielt hat im Tempelinneren selber, sondern im Vorhof des Tempels. Dort hatten die Geldwechsler und die Händler Konzessionen bekommen, dass sie dort ihr Geschäft betreiben konnten. Wenn ich mir diese Szene so vorstelle, Jesus, der da dann durch die Reihen geht und die Tische umschmeißt. Ein Evangelist berichtet, dass er sich so eine Knute gemacht hat, um die Händler und Geldwechsler rauszutreiben. Ich meine, nach diesem Tumult, nach dieser Szene im Tempel, können wir uns nicht mehr so sicher sein, dass Ruhe die erste christliche Bürgerpflicht ist, wie das ja manchmal so gesagt wird. So kann Jesus eben auch sein. Liebe im Sinne Jesu ist mehr als nur Sanftheit und Beschwichtigung. In unserem Text jedenfalls klopft der, der die Liebe ist, nicht nur energisch auf den Tisch, sondern er wirft die Tische kurzerhand um. Und mit diesen Tischen wirft Jesus auch allerhand Sitten und Traditionen um. Wir könnten ja so vorschnell einwenden, dass sich schlechte Sitten und Traditionen im Tempelvorhof eingebürgert haben. So schlecht war dieser Marktbetrieb aber eigentlich gar nicht gedacht, jedenfalls nicht von Anfang an. Man wollte den Pilgern entgegenkommen, die kamen ja aus aller Welt. Und anstatt, dass sie ihr fremdes Geld dann unten in der Stadt tauschen, konnten sie das gleich im Tempelvorhof machen. Mit fremdem heidnischem Geld durfte man heilige Dinge, Opfertiere nicht bezahlen, musste also erstmal getauscht werden. Dazu waren die Geldwechsler im Tempelvorhof. Es war natürlich auch viel bequemer, die Opfertiere nicht auf den Tempelberg mit hinaufzutragen, sondern sie gleich am Opferort vor Ort zu kaufen. Ist doch eigentlich eine gute Einrichtung. Und so hat dann die Tempelbehörde aus diesen, sag mal, menschenfreundlichen Gründen den Händlern und den Geldwechslern Konzessionen für ihre Geschäfte erteilt. Warum also treibt Jesus diese Händler, diese Geldwechsler hinaus, wo sie sich doch eigentlich nur um einen reibungslosen Ablauf des Tempelgottesdienst bemühen? Aufschlussreich ist die Tatsache, dass die Konzessionsgebühren für oder der Geldwechsler und Händler, diese Konzessionsgebühren sind direkt in die Taschen der Hohepriester geflossen. So soll also der Hohepriester Hannas die ganzen Konzessionsgelder für den Taubenhandel, die dann geopfert wurden, die Tauben eingestrichen haben. Das ist derselbe Hannas, Hananias, der nachher im Prozess Jesu eine entscheidende Rolle gespielt hat. Sieht ganz danach aus, als seien die Hohepriester nicht so sehr besorgt um den Tempelgottesdienst, dass der da ordentlich abläuft. Als Jesus dort eindrang, waren sie eher besorgt um ihre lukrativen Nebeneinnahmen. Und wo es ums Geld geht, das wissen wir, da hört der Spaß bekanntlich auf. Und deshalb beraten sie direkt nach der Tempelreinigung darüber, wie sie Jesus umbringen könnten. Trotzdem, Jesus scheint es nicht darauf angelegt zu haben, die geschäftstüchtigen Hohepriester rücksichtslos zu behandeln. Er zieht ja auch nicht allgemein gegen das Geld oder den Handel ins Feld, so als ob das an sich schmutzige Dinge wären. Aber eben alles an seinem Ort. Und der Tempel ist nun mal nicht der Ort, um Geschäfte zu machen. Der Tempel soll ein Bethaus sein, so hatte es schon der Prophet Jesaja überliefert. Wie soll sich einer zum Gebet sammeln können bei all dem Lärm, dem Gerede und Gefeiertsche, wie man sich das dann eben so auf einem orientalischen Markt vorstellen kann? Und außerdem müssen wir uns fragen, ob Jesus mit seiner Forderung, der Tempel solle ein Bethaus sein, nicht den Tempel überhaupt in Frage gestellt hat. Ein Bethaus, das war damals jede kleine Dorfsynagoge. Das Besondere am Tempel in Jerusalem war, dass dort der Opfergottesdienst stattgefunden hat. Nirgendwo sonst in Israel oder in der Welt durften Opfer gebracht werden, nur im Tempel in Jerusalem. Und seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem werden auch keine Opfer mehr gebracht im jüdischen Gottesdienst, eben weil der Tempel fehlt. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, zitiert Jesus die Heilige Schrift, während er dann die Händler und Geldwechsler vertreibt. Ich glaube, Jesus meint tatsächlich, dass die Zeit des Tempels vorüber ist, dass die Zeit des Opfergottesdienstes vorüber ist. Manche seiner Äußerungen deuten an anderer Stelle darauf hin, zum Beispiel in Johannes 2, da sagt Jesus der Jerusalemer Bevölkerung, reißt den Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Soweit aus Johannes 2. Ich bin mir also nicht so sicher, ob die Christen richtig liegen, die so viel Wert darauf legen, dass der Tempel in Israel wieder aufgebaut werden soll. Wisst ihr vielleicht, es gibt ein paar amerikanische Christen, die haben einen kompletten Tempel eingelagert für den Fall, dass da mal irgendwann die Möglichkeit entsteht, weil es ihnen so wichtig ist, dass der alte Tempel wieder aufgebaut wird. Nachdem wir Jesus als den kennengelernt haben, der voller Mitleid über die Verstocktheit des Volkes und die kommende Zerstörung des Tempels weint, müssen wir nun also auch den Sohn Gottes als den kämpferischen, den Tempelreiniger sehen lernen. Und wir müssen sehen lernen, dass Jesus, was die Traditionen angeht, gerade auch die religiösen Traditionen, sehr kritisch ist und das so sieht, dass sie manchmal der Herrschaft Gottes im Weg stehen können. Gleiches gilt auch vom Geld, das so oft die Welt regiert, leider auch die Welt vieler Frommer. Der Weg Jesu nach Jerusalem macht es sehr deutlich, dass Jesus nicht gewillt ist, seine Sendung an Traditionen oder an menschlichem Besitzstreben scheitern zu lassen. Liebe Gemeinde, heute sind wir der Tempel Gottes, wir als Gemeinde und jeder persönlich. Paulus sagt es mal so im 1. Korintherbrief, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Nicht sehr lange nach dem Tod Jesu und nach seiner Auferstehung, im Jahr 70, wurde der steinerne Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört. Seine Funktion war zu Ende und von einem Wiederaufbau des Tempels kann jedenfalls bislang nicht die Rede sein. Auch wenn sich das manche fromme Juden und fromme Christen sehr wünschen. Die Gemeinde des Neuen Testamentes hat schon früh erkannt, dass mit dem Selbstopfer Jesu jeder Opfergottesdienst und damit auch der Tempel hinfällig, überflüssig geworden ist. Seither ist der Tempel nicht mehr ein Gebäude aus Stein oder Holz, sondern die Gemeinde derer, die an Jesus glauben. Wir sind's also. Die christliche Gemeinde ist ein Tempel aus Fleisch und Blut, aus Händen, Mund und Herzen und Füßen und hoffentlich auch aus denkenden Köpfen. Durch unsere Herzen und Münder, unseren Füßen, Händen und Köpfen will Gott zu den Menschen kommen. Unter uns, in unserer Nähe, sollen Menschen Gott begegnen dürfen. Die Gemeinde, unsere Gemeinde soll ein Tempel sein, in welchem man Gott begegnen kann. Der Tempel ist also nicht ein religiöses Haus mit religiösem Betrieb und bestimmten Traditionen. Solche Häuser gibt es in der Welt genug. Das kann auch jeder Verein leisten. Dazu braucht es keine christliche Gemeinde. Kurt Marti, ein Schweizer Theologe, hat es einmal sehr treffend und auch ziemlich bissig so formuliert. Trefflich sorgt hierorts die Kirche für einige Nebenbedürfnisse für den Mittelstand. Gefragt sind ein Hauch heile Welt mit Dias und Filmen, mit Kuchen und ein bisschen Tee dazu. Ist dafür einer einst aufgehängt worden? Darum die Frage an uns heute Morgen: Ist Gott in unserer Mitte, im Raum unserer Gemeinde zu finden, so dass man ihn anbeten kann? Oder muss Jesus bei uns zuerst auch noch einige Tische und Bänke und Menschen umwerfen und umkrempeln, damit unsere Gemeinde und die Kirche an sich wieder ein Bethaus wird, ein Haus, in welchem Menschen Gott begegnen können? Leider schrecken wir oft ja erst dann auf, wenn unsere Tische durcheinander purzeln und uns das Geld davonrollt. Was muss passieren, dass Menschen wieder zum Gebet in den Kirchen, dass sie sich zum Gebet in den Kirchen sammeln? Menschen, die längst nicht mehr gewohnt sind zu beten? Was muss erst noch passieren? Krieg im Nahen Osten? Große Flüchtlingsströme, Hungersnöte, Dürrekatastrophen, Waldbrände, die nicht mehr zu löschen sind. Was muss noch passieren? Ein Börsencrash? Eine Virusepidemie? Eine Pandemie? Was muss noch alles passieren? Und ich stelle die Frage noch einmal persönlich: Was für Tische müssen denn bei mir und bei dir umgestoßen werden? Was sind das für Dinge, die in meinem Leben noch entfernt werden müssen, damit ich endlich wieder zum Beten komme, mehr zum Beten komme und damit der Geist Gottes wieder mehr in meinem Leben Raum gewinnt? Wir sind Gottes Botschafter in der Welt. Lasst uns neu Platz schaffen in unserem Leben und in unserer Gemeinde, damit wir zu einem Begegnungsort Gottes für die Menschen werden können. Wir singen miteinander. Wir singen ein Gebet miteinander, ein Gebet, das uns auch gleichzeitig hinführt zum Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern wollen. Lasst uns singen das Lied Nummer 147, die Strophen 1 bis 3.